Der Pfeil lag bereits auf der Sehne und ich, John Sinclair, war dazu verdammt, darauf zu warten, dass er meine Lunge zerfetzen würde. Für einen Augenblick wollte ich meinem Schicksal vorgreifen. Eine leichte Bewegung nach vorne und ich wäre in die endlose Tiefe gestürzt. Doch dafür war es schon zu spät. Der Ritter hatte mich anvisiert und zog unbarmherzig den Abzug durch.
Sie lauern zwischen den Zeilen, in den Tiefen der Geschichten, nähren sich von unserer Neugier, unserem Unwissen, gieren nach unserem Interesse. Doch es gibt zwei Männer, die sich auskennen. Sie wachen über den Background und stellen sich den Geheimnissen, die uns so fesseln. Es gibt wieder Hoffnung. Sie sind die Enthüller. Sinclair Mysteries.
Gut, dann herzlich willkommen zur neuen Folge Sinclair Mysteries. Heute mit Folge 30 mit dem Titel Björn.
Die Drachensaat.
Genau, und wie wir gesagt haben, oder letztes Mal am Ende gesagt haben, das ist jetzt hier der zweite Teil eines Zweiteilers. Der erste Teil war ja die grausame Ritter von, also Folge 29. Und hier beginnt die Folge mit keinem Code-Opener, sondern dadurch, dass die von Joachim Kerzel kurz gesagt wurde, was bisher geschah, und wir einen kurzen Abriss zur Folge 29 bekommen. So ein bisschen halt kurz zusammen, also wirklich zusammengeschnitten, die wichtigsten Punkte dort. Und wir danach auch nicht mal das Intro bekommen, sondern es halt wirklich nahtlos danach dann übergeht in die weitere Handlung. Dass John dort mit dem Ritter, der ihn bedroht, als er versucht hat, da über die Falltür zu kommen, versucht mit dem Ritter zu verhandeln. So, warte noch kurz, weil er wirklich der Tod bevorsteht. Und bevor der Ritter aber abdrücken kann mit seiner Armbrust, wird er von einer kleinen, grauhäutigen Gestalt angerempelt. Und der Ritter verreißt seinen Schuss und kippt dann in das Loch. Und es stellt sich heraus, es ist Myxin, und die machen sich darüber noch lustig, dass der Ritter sehr lange fällt. Und dann kam irgendwann von Myxin so, mein Gott, wo ist der denn gelandet? Und dann, und dann meinte John so in einem Erdkern.
Ja, das haben sie schön ausgerundet.
Genau, also Myxin hilft halt John aus der Klemme, indem er halt John dann noch verrät, wo er die restlichen Ritter findet. Es sind dann jetzt dann nur noch fünf, weil einen hat er ja auf der Dings getötet.
Myxin auf der Autobahn.
Myxin hat den einen jetzt gerade in den Erdkern geschubst. Und er sagt aber genauso zu John, dass er eine Falle erwarten muss. Dann erzählt er dann dadurch, dass Asmodina ihn relativ schnell dann wieder gefangen genommen hat und ihm seine kompletten Kräfte überraubt hat und eigentlich sie ihn genutzt hat, damit John angelockt wird. Das erzählt er ihm so alles. Und John verspricht ihn aber auch, er würde ihn nicht alleine lassen und zurücklassen, weil er jetzt das Leben gerettet hat, und er möchte dann sozusagen Myxin dadurch gerne dann mitnehmen, wenn er die ganze Sache geregelt hat. Dann schwenken wir zur Shaos misslicher Lage, die ja in der letzten Folge unter einer Kommode versteckt wurde vor den Dorfbewohnern von Diana. Und die sagt dann von wegen, es wird wirklich, ihr Luft wird so knapp, also sie sieht schon Sterne sozusagen tanzen, weil sie keine richtige Luft
mehr
haben. Gerät richtig in Panik und ruft halt krass um Hilfe, und plötzlich merkt sie, dass irgendetwas sich oben bei der Kommode tut, dass irgendjemand versucht, die wegzustemmen, und sie dann von einer älteren Frau sozusagen gesagt wird, helfen Sie mir, und es stellt sich heraus, dass es Dianas Mutter ist, die Shao zur Hilfe kommt, und Shao unterstützt sie so ein bisschen und kann es dann schaffen, aus dieser misslichen Lage zu befreien mit der Mutter zusammen. Und die unterhalten sich dann über die Sache mit Barabbas, und dann wird gefragt, wo denn die Kinder wären. Und die Dianas Mutter, Claire Redford, erzählt etwas von der sogenannten Drachensaat, und die schmieden dann gemeinsam einen Plan. Und sie wollen halt Barabbas erwachen, so ein bisschen stören. Und
Barabbas, muss man auch erwähnen, ist dabei der Drachengott, den die Ritter mit zusammen mit den Dorfbewohnern erwecken wollen. Ne? Und Diese Auferweckung lässt sich aber nicht mehr aufhalten. Barabbas steht genau in dem Moment auf.
Genau.
Und Zuko und Diana Radford, ne, eine Gehilfin aus der letzten Folge, sind halt kurz davor oder besteht die Gefahr, dass sie von Barabbas verschlungen werden oder von seinem Feuer verbrannt werden.
Genau, weil Barabbas findet natürlich die Enge in der Scheune, da wo er nämlich jetzt so aus dem Loch kriecht, nicht besonders schön und zerstört die Scheune drumherum, indem er sie abfackelt. Hm. Und Zuko und Diana können dann durch die Flammen fliehen. Und dann sind wir wieder auf der Burgruine bei John, der die Gruft der Ritter findet und überprüft die einzelnen Särge. Da stehen halt 7 Särge so sternförmig in so einem Kreis angeordnet. Und er untersucht jeden Sarg einzeln und stellt fest, die sind nicht drin und wird dann plötzlich umzingelt. Also dann wird er plötzlich unterbrochen von wegen, dass er nicht mehr suchen müssen, sie wären ja da. Also sie haben ihn dann schon eingekreist und er beschreibt dann so ein bisschen die Ritter. Also den Anführer beschreibt er ganz gut. Es ist der trägt eine schwarze Rüstung.
Der schwarze Ritter.
Genau.
Natürlich.
Die haben diesmal aber die Visiere hoch. Also er kann halt sehen, dass sich darunter Totenköpfe befinden. Und die verspotten ihn halt in dem Fall. Und der Anführer stellt sich jetzt Rufus der Schlechter hervor.
Rufus?
Und dass sie sogar eine Raubritter sind. Und dass sie, bevor sie das Zeitliche gesegnet hat, mit einem Pakt mit dem Teufel gemacht haben. Und John, wie man das so kennt, provoziert erstmal seine Gegner so ein bisschen und versucht, sie so ein bisschen aus
cool zu bleiben.
Genau, aus der Perspektive. So, er ist ja umzingelt, er hat gerade nicht die besten Karten und versucht, sie so ein bisschen zu provozieren. Und die Ritter sagen dann von wegen, er kann es nicht mehr verhindern, dass Barabbas auf die Welt kommt, also bis Mitternacht noch.
Danke für das Timing.
Genau, aber Barabbas wäre schon längst erwacht und versuchen ihn halt einfach abzulenken. Und John muss sich dann unter vorgehaltenen Waffen in einen der Särge legen, weil sie sonst sagen, sie würden ihn mit Pfeilen durchsieben, müsste er sich jetzt in der Särge legen, obwohl John gesagt hat, er wäre ein guter Schütze, aber dann haben die gesagt, ja, 5 auf einmal kriegst du sowieso nicht erschossen, so schnell. Und bevor sich dann der Sarg zugemacht wird, muss John sich jetzt noch schnell was überlegen, aber das, was er sich überlegt, kommt erst später. Aber er sagt schon wegen, scheiße, es geht mir gerade nicht besonders gut. Und es gibt vorher eine Folge, das muss man nochmal erwähnen, die wurde nicht vertont, weil John so ein bisschen Panik hat davor, lebendig begraben zu werden. Es gibt eine Folge, ich glaube, das ist der Todesgeiger oder sowas, oder es ist der Tag, an dem ich lebendig begraben wurde oder sowas.
Ja,
da muss er nämlich auch aus Zwang in einen Sarg sich legen und wird dann wirklich...
Ein Glassarg, das waren Ghouls, die das gemacht haben, ne?
Weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall, er wurde dann dort begraben und wurde noch rechts, also kurz bevor er wirklich das Zeitliche gesegnet hat und keine Luft mehr bekommen hat, konnte er sich noch retten, aber er wurde wirklich schon in den Grab, also in den Sarg gelegt, zugenagelt, er wurde auch schon, also eigentlich schon wirklich begraben und das war dieser Punkt, davor hat John halt die ganze Zeit Angst, das ist bei ihm sitzen geblieben, das kommt immer wieder in den darauf folgenden Folgen, wenn es darum geht, kommt es immer wieder, dass er echt panische Angst davor hat,
gar
nicht zu begraben zu werden. Genau, wir schenken dann zu Shao, die dann von den Redfords weg möchte und Richtung Scheune rennt, weil sie wusste, dass dort Zuko und Diana eingesperrt sind. Und Mrs. Redford versucht, ihn sozusagen auf diese aufzuhalten, sagt so von wegen, warten Sie doch, das ist doch viel zu gefährlich. Und dann treffen sie auf die flüchtenden Zuko, und die flüchtende Diana und wollen sie erstmal so, halt, wer ist da? So, halt, Shao, ich bin, sagt er so, sonst hätte sie ihn zusammengeschlagen.
Mhm.
Und die berichten von dieser ganzen Sache, von der Flucht und von denen, dass sie durch die Flammen gesprungen sind. Und die schmieden dann gemeinsam einen Plan, weil sie dann überlegen, wo könnten die Kinder denn sein, damit diese Drachensaat nicht aufgeht.
Genau, und denn das hat ja auch die Frau Redford vorher erklärt, ne, dass das ja
das große Ziel ist
von den
Dorfbewohnern.
Genau, und deswegen sind auch keine Kinder im Dorf zu sehen, die 12 Kinder, diese 12 Kinder, denn die werden jetzt zur Grundlage des Plans, mit dem Barabbas bzw. Asmodina mit Barabbas die Menschheit endgültig unterwerfen bzw. vernichten möchte.
Genau.
Denn Barabbas wurde nicht nur dort wiedererweckt, sondern er ist nämlich der nicht nur einfach ein Drache, wie da beschrieben wird, sondern er ist ein Drachengott. Das heißt, er hat irgendwie die Möglichkeit, mit Hilfe seines Blutes Menschen in Drachen zu verwandeln.
Oder Drachenkrieger.
Genau, Drachenkrieger. Die Kinder, die ja als reine Wesen gelten, als unschuldiges Blut wird gebraucht, um diesen Ritus zu vollziehen. Wenn sie zusammen in Fässer, die mit seinem Blut abgefüllt sind, eingetaucht werden, dann muss ein Ritual durchgeführt werden und dann wird aus ihnen soll aus den Kindern Drachenkrieger werden. Und diese 12 Drachenkrieger sollen dann die Grundlage für weitere Drachenkrieger werden, mit denen dann im Grunde die Menschheit vernichtet wird.
Genau, aber wie gesagt, die überlegen, wo sich die Kinder befinden könnten. Und Mrs. Redford sagt von wegen, dass King Cutler wohl ein großes Haus hätte und einen großen Keller. Das überlegen sie. Oder halt das Spritzenhaus oder eigentlich Feuerwehrhaus, kann man dazu sagen. Spritzenhaus ist ja das Wort für Feuerwehrhaus eigentlich oder Feuerwehrheim oder auch immer. Mhm. Und Diana und Shaw sagen dann, sie würden zu diesem Spritzenhaus gehen und Zuko würde zu King Cutler nach Hause gehen, um zu gucken, ob sie dort
die Kinder finden. Kinder sind.
Genau, John, wie gesagt, liegt halt im Sarg und überlegt halt, wie er sich retten kann. Und bevor halt der letzte Licht sozusagen weg ist, also er kann wohl noch aufstehen, zieht er seine Waffe, nimmt einen der Ritter, der das gerade mit diesem Steinsarg zuschieben mit als Geisel und pokert dann so ein bisschen mit seinen Schusskenntnissen. Von wegen, ne? Jetzt hat er ja nur noch vier gegen sich, der einen hat er ja in der Gewalt. Und Rufus lässt sich aber nicht drauf ein, sondern befiehlt den anderen dann zu schießen. Und töten sie dann den eigenen Bruder, sagen wir so. Und John erledigt einen anderen mit dem Schuss, aber die andere mit dem Kreuz. Er zieht nämlich das Kreuz hervor. Und das, wie sie auch sagt, er hat das noch nie erlebt. Das Kreuz reagiert sowas von krass darauf. Es explodiert förmlich in seiner Hand, weil das ganze Burgruine scheint so durchsetzt zu sein mit böser und schwarzmagischer Energie. Das ist tatsächlich, dass die Decke einstürzt und das Rufus dann auch so ruft, so von wegen, alles was tust ein. Du? Die Decke stürzt ein und die fliehen dann auch so von wegen und John denkt dann auch so, Hilfe, wie komme ich hier raus? Und dann kommt wieder Maxine um die Ecke und sagt dann, hier musst du lang, hier, damit er rettet dann sozusagen John aus der Gruft, damit er nicht erschlagen wird. Zuko ist dann wie gesagt währenddessen bei Cutlers Haus angekommen und erledigt einen der Wachen, also das wieder mit seinen schönen Charakterkenntnissen und sagt dann also schöne Träume, schleicht sich in Cutlers Haus und findet dann sehr schnell den Weg in den Keller und findet einen Raum vor, in dem sich ein riesiger, komischer Behälter befindet und drumherum stehen so ein paar von Cutlers Vertrauten, die da so gebannt auf diese dickflüssige Brühe da runter gucken. Und glaube, in dem Augenblick sich auch da jemand raus erhebt. Und bevor Zuko aber sehen kann, wer das ist, wird er Jumpscare-mäßig von Asmodina überrascht, die dann sagt so, na, spannend. Und er schießt erstmal so auf sie, weil er so aus reflexartig auf sie schießt. Und sie so, na, nicht Zuko, so in dem Fall. Mhm. Und dann ist es schön, dass du zu unserer Drachentaufe von unserem Drachenkrieger anwesend bist. Genau, John.
Und dass er dann zum Essen bleiben soll, das hat sie auch
so gesagt. So genau, ja. Und John und Zuko sind dann auf dem Weg raus und Maxine erzählt davon, er kann nicht weiter als bis zu dieser Tor, bis zum Ende gehen, weil Asmodina mit einem Bann belegt hat. Und erzählt er davon, dass Asmodina gerade währenddessen noch eine andere Allianz schmiedet, eine weltumfassende Organisation gründet, nämlich die sogenannte Mordliga. Richtig. Unter der Führung von Dr. Tod oder auch Solo Morasso ja in dem Fall, also eine Organisation bestehend aus Verbrechern und Dämonen, also das Dämonische und das Menschliche sozusagen vereinigt. Und John will Maxine dann helfen, indem er sagt, er würde ihn mit seinem Kreuz berühren, weil er fragt ihn vorher, hast du jetzt wirklich keine Kräfte mehr? Und Maxine sagt, nein, er hätte keine schwarzmagischen Kräfte mehr. Und er würde ihm damit helfen. Und Maxine ist total panisch und sagt, nein, lass mich in Ruhe, davon wegen, er hat keine Lust, von seinem Kreuz zerbröselt zu werden, so in dem Fall. Aber John schafft es dann, den Band zu lösen. Das ist so schön wie mit so einem elektrischen Kurzschluss dargestellt. Und Maxine, wie es halt Eberhard Pütter so schön, da kannst du schön schreien, stellt dann fest, er hat wirklich kein schwarzmagisches Wesen mehr. Er hat diese ganze Sache überlebt, weil er darf dann nachher kurz mal nochmal Johns Kreuz berühren und stellt fest, dass er nicht zu Staub zerfällt. Mhm. Er ist also kein schwarzmagisches Wesen mehr.
Was ihn allerdings, muss man sagen, in dieser Situation entsetzt.
Genau.
Maxine nimmt das nicht positiv auf, dass er kein schwarzmagisches Wesen ist. Im Gegenteil, er fühlt sich eigentlich erstmal hilflos, wertlos, könnte man sagen. Er sagt ja auch, ich bin ein Verräter, ich bin jetzt kein Wesen mehr, weil Dämonen, wir haben das ja schon mehrmals besprochen, definieren sich ja vor allen Dingen über ihre Möglichkeit, Macht und Kontrolle auszuüben. Sie lieben es, sich als übermächtig zu empfinden, sich über andere stellen zu können. Und Maxine merkt jetzt, er ist halt in dieser Dämonenhierarchie wirklich ganz unten angekommen. Das ist sein erster Gedanke. Jetzt kann mich jeder noch so schwache Dämon kann mich jetzt
ausschalten.
Genau, vogelfrei war er vorher schon, aber jetzt hat er nichts mehr, mit dem er sich verteidigen kann. Also das, was ihn bisher immer ausgemacht hat, sein eigenes Denken beherrscht hat, nämlich die Möglichkeit, Macht auszuüben, andere zu vernichten, das war das, was ihn definiert hat. Und das ist jetzt weg. Und John versucht ihm in dieser Situation eine Hoffnung zu geben, ja. Genau, eine Hoffnung zu geben, du gehörst jetzt zu uns, du bist jetzt dabei. Maxine kann das aber in dem Moment noch nicht annehmen.
Genau, deswegen, er sagt dann von wegen, was glaubst du denn, dass nach den ganzen Schreckentaten, die ich gemacht habe, einfach so zur Seite des Guten überlaufe.
Wobei das hier noch keine Reue ist. Das ist noch, wir wissen ja nicht so genau, wie Maxines Gefühl, wie die Gefühlswelt von Dämonen generell ausgeht. Ja. Es ist einfach erstmal nur ein Zustand, er ist in diesem Moment der Fassungslosigkeit. Er realisiert eigentlich gerade jetzt erstmal, dass für ihn ein kompletter Paradigmenwechsel da ist. Vorher hat er ja immer versucht, dass, wenn er das Sinclair-Team unterstützt hat, war das ja für ihn immer nur, dient ja meinen Interessen, das dient meinem Vorteil. So hat er es immer verkauft. Jetzt hat er ja keinen Vorteil mehr, überhaupt nicht mehr. Er hat ja eigentlich alles verloren.
Ne? Jetzt sucht er eigentlich immer Schutz beim Sohn des Lichts. Das ist ja, das sagt er ja auch dann und versucht halt, und das sagt John auch später noch, kommen wir dazu dann später, aber auf jeden Fall ist es dann so, Maxine ist total entkräftet und bleibt halt dort vor Ort und sagt dann von wegen, jetzt lass mich hier endlich in Ruhe, ich muss gerade erstmal zu Kräften kommen, ich komme aber nach, so in dem Fall, und er lässt ihn dann beziehungsweise sagt er von wegen, wir müssen jetzt uns zum nächsten Kampf wappnen, und die machen sich dann weiter auf den Weg. Diana und Chao erreichen dann zwischenzeitlich das Spritzenhaus, finden dann diese 12 Kinder. Also ich will es immer wieder betonen, die 12 Kinder.
12 Kinder, die Grundlage für die Vernichtung der Welt
sein. So genau. Und schlagen dann das Fenster ein, können dann dort einsteigen in die Scheune. Und Chao hat wohl einen Dietrich dabei und kann dann das Tor öffnen. Und sie können halt vor den Bewohnern fliehen, weil die Kinder dann sagen, am Fluss gäbe es wohl Höhlen, wo man sich gut verstecken könnte. Und dann begeben sie sich dann hin. Zuko zwischenzeitlich bei Cutler im Keller wird von dem neugeborenen Drachenkrieger zusammengeschlagen, und Asmodina hält ihn dann auf, so von wegen, sachte, du willst doch nicht, dass Barabbas nachher, oder du magst doch kein abgestandenes Fleisch, so in dem Fall.
Genau.
Und dann stellt sich heraus, dass der Drachenkrieger, der King Cutler ist, der mit Hilfe von, was du vorhin schon gesagt hast, mit Barabbas Blut, zum Drachenkrieger geworden ist, und sie jetzt, bist du vorhin auch schon mal gesagt haben, die Kinder dafür nutzen wollen, um dass sie ebenfalls in Barabbas Blut baden sollen, um dann dazu zu so Mischwesen zwischen Drachen und Kind zu Mensch zu werden. Genau, John und Zuko im Maxine schaffen es dann, aus dem Schloss auszubrechen, müssen dann aber sofort wieder zurückgehen, weil sie mit Pfeilen beschossen werden, und sie hören dann aus der Ferne das Brüllen von Barabbas. Und Maxine drängt halt zur Eile, von wegen, wir müssen das jetzt auf jeden Fall machen. Und dann erzählt er sogar, dass was Barabbas für eine Schwäche hat. Nämlich Barabbas große Schwachstelle ist das Maul. Der Rest ist nämlich ziemlich gepanzert. Aber das Problem ist, dass natürlich das Maul spuckt der Feuer. Das sagt er nochmal so nebenbei. Dann werden sie überrascht von einem, der grausame Ritter, der sich an sie ranschleicht. Der kann aber, bevor er den zweiten Pfeil zweiten Pfeil spannen kann, wird er dann durch den Boomerang von John getötet. Und Rufus ruft dann von draußen, er wäre der Letzte, und er möchte jetzt das endlich zu Ende bringen. Er möchte, dass sie sich Mann gegen Mann gegenüberstellen. Und als Bedingung sagt er von wegen, zeig mir, dass du wirklich nur alleine bist, und soll also alleine auf den Hof treten. Überlässt Maxine dann als Rückendeckung sein Kreuz. Und dann ist es so, dass sie sich dann so kurz gegenüberstehen, und Rufus sich so ein bisschen versucht, ihn so ein bisschen auch zu provozieren, und dann auf einmal John angreift und John dann den Boomerang verreißt, und die er dann nur noch versucht nur noch auszuweichen, und es dann so wie so ein witziger Moment ist, dass Maxine plötzlich kommt und sagt, hier, großer, fang! Und dann ist es dann so, schmeißt er dem wahrscheinlich Rufus das Kreuz so hin, und dadurch wird Rufus dann vernichtet, und Barabbas verrät sich dann zwischendurch, dass er sich wohl im Dorf befindet. Und Maxine, wie ich ja schon gesagt habe, ist ziemlich schwach, bleibt also zurück. Und John sagt, wir holen dich hier später ab, und macht sich dann auf den Weg. Die Kinder haben dann inzwischen Zeit mit den beiden Frauen die Höhlen erreicht. Und dann fragen sie so, warum dann die Menschen so komisch wären zu denen, was denn los wäre. Und dann erzählt Chao von halt Barabbas, den grausamen Rittern, und Barabbas dem Drachen. Und dann sagte eine, na hören Sie mal, junge Frau, ich bin zwar erst, weiß ja nicht, wie alt er ist, aber ich glaube hier nicht an Märchen oder an Drachen, so in dem Fall. Und dann ist aber so, dass Barabbas die Kinder dort findet und dann mit einem Brüllen die Dorfbewohner darauf aufmerksam macht, wo sie sich dann befinden, und die werden dann dort aus den Höhlen wieder entführt. Zuko soll dann gefesselt werden, aber nicht nur Zuko. Genau, Zuko soll gefesselt werden von den Handlangern von Cutler, weil Asmodina ihn ja kennt. Er ist von wegen, der tut immer so gerne den Wehleidigen, fesselt ihn lieber, bevor er dann meint, er müsste sich wieder hier rauskämpfen. Die werden dann zum Ritualplatz gebracht, wo Zuko dann erklärt, so von wegen, das ist da so, wie du schon gesagt hast, so große Bottiche, genau das gleiche, wo halt Cutler drin gebadet hat, befinden sich 12 dort, wo sich das Blut von Barabbas drin befindet. Und Asmodina erzählt auch so von wegen, es ist in der Zeit, in der er in dieser Grube da lag, hat er dieses Blut abgesondert, um die Drachensaat zu machen. Und dann ist so ein Wortgefecht, dass Zuko noch zu ihr sagt, ich verabscheue dich. Und dann sagt sie so ganz genüsslich, und du weißt gar nicht, wie sehr mir das gefällt. Und dann haut sie so ab.
So ein ganz typischer Villentalk eigentlich.
Richtig,
so,
ne? Genau. Also,
richtig schön Klischee. Und bitte Kinder, mehr davon.
Die Kinder zusammen mit Chao und Diana werden dann ebenfalls zu dem Platz gebracht. Chao versucht es dann nochmal, sich dann sozusagen rauszuwinden, wieder bei dem gleichen, nämlich bei dem Bug, den zusammenzuschlagen, sich dann von ihm die Pistole von Zuko zurückzuholen, die er mit geweihten Silberkugeln geladen ist. Und bedroht damit halt auch Cutler, und er sagt, du blöffst so von wegen, da sind keine Kugeln drin. Und dann versucht er auf eine andere Art und Weise, versucht er Diana zu sagen von wegen, ja, hat bestimmt, also Rocko hat ganz gut geschmeckt, also als der hat ja nicht lange durchgehalten, und gut geschmeckt hat er auch. Und Diana ist total verzweifelt und tappt in die Falle und wird dann als Geisel genommen von Cutler, und Chao muss halt aufgeben und die Waffe abgeben. John erreicht dann diesen Ritualplatz, versucht dorthin zu schleichen, und dann erscheint Barabbas, und der wird dann sofort von Cutler auch so verehrt. Er sagt vorhin, Barabbas, unser Herr und Gebieter, nehmen dir zwei Menschen Opfer und dann lasst uns das Ritual beginnen. Und dann sagen die, wie, zwei Menschen Opfer? Und dann soll er auf einmal, also als erstes soll dieser Bug herhalten, weil er immer verloren hat. Dafür wird er dann postwendend von Barabbas auch gefressen. Und als zweites, weil Zuko dann wieder den Maul aufreißt, will er dann Chao als zweites als zweites Opfer dort anbieten. Und Zuko rastet komplett aus. Nein, das kannst du nicht machen. Und bevor Barabbas sich dann Chao einverleibt, greift John ein und macht dann so ein kleines Spielchen, wo auf Chao auch ein, drauf eingeht, so von wegen, ja, ich bin doch waffenlos und ich bin vor den Rittern geflohen, nimm mich, ich schaff das sowieso nicht. Und er weiß aber nicht, Cutler weiß nicht, dass John immer noch bewaffnet ist. Und es ist dann so, dass Barabbas das Opfer annehmen möchte, und bevor aber er John als Opfer da nehmen und ihn fressen kann, ist es dann so, dass John ihm den Boomerang ins Maul wirft, und er gefühlt, wie es da gesagt wird, wird Barabbas von innen heraus zerrissen, und auch Cutler geht es dabei nicht ganz gut, also der wälzt sich auf dem Boden, spuckt halt dieses Blut aus und verendet dann.
Schwarze, schwefelartige Galle oder was
richtig
beschrieben wird.
Genau, und stirbt auch da dran, während dann die Bewohner und die Kinder halt vor dieser ganzen Sache flüchten. Und das ist am Ende dann so erzählt, so dieser Spannenschein oder dieser Fluch scheint gebrochen zu sein. Die Kinder liegen in Vätern wieder in den Armen. Und dann wird erzählt, so, was ist denn mit Myxin? Und dann erzählt John, der ist jetzt einer von uns. Und dann ist Zuko erstmal sehr skeptisch. Und dann meinte John, die größte Aufgabe, die sie jetzt in der nächsten Zeit haben, ist halt Myxin in das Team zu integrieren. Aber er hat ein ganz gutes Gefühl, dass es klappen würde. Und sie wollten dann sich dann auf den Weg machen, bevor die Story dann endet, um Myxin abzuholen. Und damit endet dann der Zweiteiler zum Thema Barabbas und Cutler.
Jawohl. Und damit gehen wir von unserem Barabbas-Drachen zurück zu den wahren Drachen, oder besser gesagt mythologischen wahren Drachen, wie man es auch sehen möchte. Ja, der Fokus ist natürlich hier jetzt in dieser Folge, die ja auch passenderweise die Drachensaat ist, auf den Drachen als mythologische Figur gerichtet. Das Wort Drache leitet sich wahrscheinlich vom griechischen Wort Drakon ab, was so viel bedeutet wie die Starrschauende oder einfach nur Schlange bedeutet.
Mhm.
Ne? Und so wird der Drache auch in der Mythologie am meisten geäußert als ein schlangenartiges Fabelwesen. Ne? Also es gibt keine Mythologie dieser Welt, die nicht irgendwo einen Drachen oder drachenartige Wesen hat. Ne? Wir haben verschiedenste Beispiele im griechischen, römischen Kontext. Haben wir zum Beispiel die Hydra von Lerna mit ihren 9 Köpfen, die von Herakles erschlagen wird. Wir haben den Gründer der Stadt Theben, Kadmos,
der einen Drachen erschlägt, seine Zähne entnimmt und dort die Zähne in den Boden einfasst. Daraus entstehen dann wieder Krieger. Wir haben im nordisch-germanischen Bereich natürlich die Wölsungen-Saga mit Sigurd, die dann im Hochmittelalter zur Nibelungen-Saga wird oder daraus wahrscheinlich abgeleitet wird, wo wir den Drachentöter Siegfried haben. Ne? Wir haben aber auch in der nordisch-germanischen Bereich auch die Weltenschlange, also Jörmunganda, die Midgard-Schlange, die so gewaltig ist, dass sie sich einmal um die ganze Welt schlängelt. Wir haben aber auch dort den Drachen Nidhögg, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der in den Wurzeln des Weltenbaums Yggdrasils sitzt und dort sein Gift in die Wurzeln hinablässt. Ne? Wir haben aber auch in der christlichen Mythologie natürlich die Urschlange, die Eva dazu verleitet, im Paradies von der Frucht zu speisen. Ne? Also die Schlange als was Böses. Wir haben aber auch den Leviathan, ne? dieses Urungeheuer, das dann auch, wenn die Apokalypse Andros sein Haupt aus dem Meer ringen soll, ne, und das Tier schreit und brüllt, ne, mit 7 Köpfen, ne, wird auch als eine Art Drache immer wieder beschrieben. Wir haben also wirklich verschiedenste Arten von Drachen. Einmal haben wir sie als Ungeheuer, das von einer Heldenfigur, von einer strahlenden Heldenfigur besiegt werden muss. Ne? Wir haben da eben, wie gesagt, verschiedene Sagen, wir haben verschiedene Drachentöter, wir haben im nordisch-germanischen eben Herakles, wir haben Perseus bei den Griechen, der ja auch seine Frau Andromeda von einem sehr Ungeheuer, das auch drachenartig geschildert wird, retten muss. Wir haben aber auch die heiligen Geschichten, circa 80 Heilige werden in der katholischen Kirche beschrieben, die einen Drachen erschlagen haben sollen. Wir haben natürlich ganz besonders den heiligen Georg, ne, das ist so der erste Drachentöter, der einfällt. Ne? Und dann haben wir auch diese andere Ebene, wir haben diese kosmischen Drachen, würde ich sagen, kosmologischen Drachen, die halt eine viel größere Rolle spielen, eben wie die Jörmunganda oder den Leviathan, die ja auch in der Gesamtmythologie eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Gerade Jörmunganda und Leviathan lassen sich gut vergleichen, weil ja auch dort in der nordischen Mythologie gibt es ja dann das Ragnarök, das Ende aller Zeiten. Ne? Und in der jüdisch-christlichen Tradition gibt es dann die Apokalypse, wo ja eben auch dann der Leviathan aus dem Meer ansteigt und dort dann das Endzeitalter einläutet. Ne? Also auch da spielen diese fabelhaften Wesen eine große Rolle. Sie werden auf verschiedenste Art und Weise beschrieben, aber eben was immer wieder ähnlich ist, ist diese Schlangenäußerung, Reptilienäußerung. Ja. Ne? Gift spielt dabei eine große Rolle. In christlichen Zeiten kommt dann noch das Feuer hinzu, ne? Also das Feuerspeien. Denn zum Beispiel in der christlichen mittelalterlichen Bildsprache wird es ja dann so geäußert, ja, das Tor zur Hölle wird als riesiges Drachenmaul beschrieben, wo dann Schwefel und Feuer rauskommen. Und wie gesagt, es gibt keine Mythologie auf der Welt, wo es keine Drachen gibt. Aber die Rollen der Drachen sind unterschiedlich. Also zum Beispiel bei uns im zentraleuropäischen Raum und in der europäischen Tradition sind Drachen halt eher Antagonisten, böse Wesen. Ja. Nicht immer. Ja, es gibt ein, zwei kleine Ausnahmen. Aber im Mythos ist der Drache vor allen Dingen ein Ungeheuer, das es halt vom Helden zu besiegen gilt. Das Schlangenmonster, das erschlagen werden muss. Dass der Held auch als ruhmreich dastehen kann. Denn Drachentöter ist ja ein richtiger Titel, den man ja im Mittelalter hat. Es gibt auch einen großartigen Film, der so heißt. Und das ist halt so dieses Urbild der Drachentöter, damit halt dieser Held die Bestie überwindet und damit sich halt damit brüstet. Ne? Im asiatischen Raum gibt es auch Drachen, ne? Aber dort nehmen die eine ganz andere Konnotation. Und es gibt dort auch zwar negative Drachen, aber in der Regel ist es in China, in Japan, in Korea, Vietnam sind Drachen zwar auch in der Bildsprache ganz gewaltig vertreten, sind dort aber keine bösen Antagonisten, keine bösen Monster. Im Gegenteil, sie sind oft heilsame Naturkräfte, die Ordnung schaffen, die Gerechtigkeit schaffen, die den Willen der Götter oder den Willen des Himmels
oder selber Götter sind.
Richtig, ne? Zum Beispiel der Thron des chinesischen Kaisers war der Drachenthron, ne? Der auch mit Drachen dargestellt wird. Also Drachen spielen dort in der Bildsprache so gewaltige Rolle. Es gibt zwar auch negative Drachen, die vertreten dann eher so die chaotischen Kräfte der Natur, aber an sich sind Drachen Himmelswesen, die halt die Ordnung schaffen, die für Glück stehen, die halt auch den Menschen wohlgesonnen sind und vor allem als Helfer auftreten und deren Gunst man erwerben möchte, um sich halt mit den Himmelsmächten abzusichern. Die Drachen bei uns haben auch eben oft, ihre Körperteile haben oft magische Kräfte, ne? Also Siegfried nimmt das Drachenblut auf, zum Beispiel, als er den Drachen Fafnir erschlägt, kann dann die Sprache der Tiere verstehen. Wird mit seinem, mit dem Drachenblut kann man sich, kriegt man eine Art Hornhaut, mit der man fast unverwundbar ist,
ja,
bis auf die eine Stelle mit dem Lindenblatt, so war es ja bei den Nibelungen. Aber auch zum Beispiel Kadmos, der König von Theben, habe ich ja schon erwähnt, in der griechischen Mythologie, der pflanzt die Drachenzähne da und stehen aus einmal Krieger hervor, ne? Also diese magischen Aspekte gehen weit aus einem großes Tier, das irgendwie, also große Echse, die irgendwie nur fliegen kann und Feuer speit. Der Drache ist deutlich mehr im Mythos als das, ne? In der indischen Mythologie gibt es ja auch zum Beispiel den Kampf zwischen Indra und Vitra, ne? Indra ist der alte Himmelsgott, der vor Vishnu eine größere Rolle gespielt hat im heutigen Hinduismus. Also Hinduismus ist ja eigentlich nur ein Sammelbegriff für verschiedene Religionen, deswegen kann man da gar nicht sagen, aber Indra, ne, von dem war mal eine wichtige Stammesgottheit bei den Indern, heute nicht mehr ganz so wichtig, aber der hat auch zum Beispiel einen Kampf mit einer Riesenschlange namens Vitra, die halt alle Flüsse, sich auf alle Flüsse legt und das Wasser behindert. Ne? Und Flüsse spielen ja in der indischen Mythologie eine große Rolle, ne? Der Ganges.
Stimmt, ne?
Ja. Ne? Und der Himmelsgott Indra schlägt halt diese Schlange und macht die Flüsse wieder frei. Genauso ist ja auch die Jörmungandr in der nordischen Mythologie die größte Bedrohung für Thor. Ne? Die beiden töten sich ja gegenseitig und dann bei all diesen Wesen spielt halt Gift immer wieder eine Rolle. Auch die Hydra ist giftig. Herakles, nachdem er sie erschlägt, tunkt seine Pfeile in das Gift der Hydra und deswegen ist er damit fast unbesiegbar, weil das Gift der Hydra eine schreckliche Waffe ist. Ne? Also das sozusagen in der Mythologie und natürlich in der christlichen Mythologie, die symbolisieren die Drachen immer die Kräfte des Bösen, also der Hölle. Ne? Deswegen auch diese Hinführung zum Höllenfeuer, der Höllenschlund, darauf bezieht sich das. Die Ursprünge des Drachen lassen sich nicht konkret beschreiben, ne? Wahrscheinlich Naturkatastrophen, ne? Sowas wie Vulkanausbrüche.
Ja.
Zum Beispiel gibt es in der griechischen Mythologie das größte und gefährlichste aller Ungeheuer ist Typhon, der ja auch mit Drachenköpfen, mehreren Drachen- und Schlangenköpfen ausgestattet ist. Hier haben wir wieder diesen Bezug zu Schlangen und Drachen. Und der wird ja zum Beispiel von Zeus nicht erschlagen, sondern er wird, er wird unter einem Berg begraben und das ist dieser Berg, ist der Vesuv. Der Ätna, ne, der dann halt ausbricht, immer mal wieder mal, wenn sich dieser Vulkan regt, ne, in Sizilien ist der, ne? Sizilien.
Der Ätna?
Hm, der Ätna ist in Sizilien.
Ja.
Gut. Ne? Und da, wenn der Ätna ausbricht, dann ist halt, wie sagt man auch, Typhon speit wieder Feuer von sich. Ne? Also mit Naturkatastrophen wird es verbunden. Vielleicht auch mit Waldbränden gibt es auch Hinweise darauf. Ne? Oder Erdbeben, da haben sich die Menschen eingeredet, so in Höhlen. Man ist ja nicht gerne in den Wald, in die Natur gegangen in früheren Zeiten, weil man nie wusste, was lauert da auf einem. Ne? Und da hat man sich natürlich auch allein zurechtgereimt, so in den dunklen, tiefen Höhlen. Dort sind die Eingänge zur Hölle, dort sind die Ungeheuer, dort sind auch die Drachen, die halt für allerhand Unheil verantwortlich sind. Wofür Drachen auch stehen, ist so ein Symbol für Gier, weil Drachen lieben Gold. Stimmt. Und dort, wo die Drachen leben, ne, in der Erde, da sind auch die Rohstoffe, da ist Kupfer, da ist Eisen, da ist Gold. Ne, und Drachen sind ja auch gerne Hüter von Gold. Ne, im Beowulf-Mythos stiehlt ein Diener aus einem Drachenhorten einen Krug oder irgendwas Wertvolles und dann rastet der Drache voll aus und terrorisiert das umliegende Land. Ne?
Beziehungsweise sagt man, dass Drachengold auch immer verflucht ist. Das gibt es auch noch, wenn du das klauen sollst, bist du dann ewig dann mit einem Fluch belegt.
Ja. Richtig, ne? Der Nibelungenhort ist ja der bekannteste Drachenhort, ne? Und auch dort gibt es einen Fluch. Ne? Sie sind natürlich damit auch immer ein Zeichen von Gier. Also wer immer gierig auf dem Wohlstand sitzt, ohne damit irgendwas Nutzvolles anzufangen, aber Hauptsache er hat es erstmal. Ne? Damit kann man sie auch, werden sie oft in Verbindung gebracht. Im asiatischen Raum, wie gesagt, sind sie positiv, dort sind sie Glücksbringer, wer einen Drachen als Verbündeten hat, der wird begünstigt, der wird Erfolg haben. Es gibt aber auch den Drachen im Zeichen des Ouroboros. Da gibt es den Ouroboros, ist ein alchemistisches Symbol. Das ist einfach nur dieser Drache, der sich um sich selbst findet. Also die Schlange, die
selbst in den Schwanz beißt.
Genau, ne? Also ein Zeichen für die Ewigkeit, ein Zeichen für Wandel aber auch. Ne? Die Schlange gilt ja auch als im Gilgamesch-Epos als das Wesen, das unsterblich ist, weil es einfach nur eine neue Haut anlegen muss. Und diese Häutung, ne, ist natürlich auch in der Alchemie ein Zeichen für Erneuerung, für Wiedergeburt.
Stimmt.
Ne? Also dieser Kreislauf, ne, des Lebens, ne, der immer wieder neu entsteht. Ja. Damit wird der Drache und die Schlange, beziehungsweise in seiner Schlangenform, auch immer wieder in Verbindung gebracht. Dann, woher die Idee für den Drachen noch herkommen kann, und das ist relativ wahrscheinlich, sind Fossilfunde. Weil auch schon damals haben die Menschen von Wesen aus der Urzeit Knochen oder Überreste gefunden, ne, aus der Eiszeit von den Dinosauriern. Das ist überliefert, dass auch im Mittelalter Fossilgrabungen und Fossilfunde stattfanden. Nur hat man das dann gesagt, okay, das sind halt diese Wesen, die vor der Sintflut waren. Ne? Das sind die Drachen, die alten Wesen, die von unseren Helden erschlagen wurden, die von unseren Heiligen erschlagen wurden. Ne? Aber Vorsicht, vielleicht sind da draußen noch irgendwo welche. Ne? Man hat ja nicht gewusst, was das für Tiere waren.
Man sieht ja, also die werden ja auch mal so gerne dargestellt. Das ist ja eigentlich ein Geflügel der Dino eigentlich auch. Also vielmals wird der Drache, und das ist hier ja auch auf dem Cover, ist es ja auch so ein geflügelter Dino eigentlich.
Aber da muss man fairerweise
sagen. Mit gespaltener Zunge.
Genau. Aber da muss man sagen, dass die so aussehen wie Dinosaurier, das ist erst mit der modernen Paläontologie, also wirklich mit der modernen Fossilforschung entstanden. Weil vorher, wenn du dir mal so alte, mittelalterliche Drachendarstellungen ansiehst, die sehen, das fand ich immer als Kind so furchtbar. Ich habe mir, wie du schon gesagt hast, ich habe Dinosaurier als Kind geliebt und Drachen waren für mich auch einfach nur geflügelte Dinos, noch cooler. Die konnten Feuer speien. Ja. Und wenn ich dann immer mal so tatsächliche Quellendarstellungen, oder ich kann mich erinnern, ich komme ja aus Brandenburg, aus dem Kloster Korin, da gibt es ja auch an den Klösterfassaden immer wieder Drachen. Ich fand die Darstellung immer furchtbar, weil die aussahen wie Hunde, ne? Eher so wie Hunde mit ein bisschen Schuppen dran. Die Gesichter, so auch wenn du dir so Renaissance-Zeichnungen, Darstellungen von Drachen ansiehst, die sahen halt nicht so spektakulär aus. Die sahen auch nicht wirklich bedrohlich aus. Irgendwie haben sie einem dieses armen Tiere einem leid getan, wenn sie dann die Lanze in den Hals bekommen haben. Aber in der Antike, im Altertum, haben wir wirklich eher diese Schlangensymbolik. Ne? Also, ne, und diese Schlangensymbolik, also die Schlange war eigentlich immer mit Drachen gleichzusetzen, fast, könnte man sagen. Ne, ich habe ja schon erwähnt, Jörmungandr, Leviathan sind alle irgendwie schlangenartige Wesen. Und die Schlange ist ja auch nicht nur in der Mythologie gefährlich, sondern auch gerade für unsere Vorfahren sehr gefährlich gewesen. Ne? Also gerade wenn du in die primitivste Vorzeit gehst, die ersten, ja, schon vor den ersten Menschenaffen, unsere Urvorfahren, wenn du dir anguckst, so in was war am gefährlichsten im Baum, ne, für unsere Vorfahren, die da Früchte gesammelt haben, Schlangen waren da eine Hauptbedrohung. Also entweder die Kleinen konnten dich schnell vergiften, egal wie groß du warst, und die Großen haben dich im Würgegriff gehabt und haben dich zermalmt und verschlungen. Ne? Also auch hier dieser Höllenschlund. Ne? Also die Urangst schlechthin eigentlich, ne? Dass die Schlange als unsere alten Erzfeinde immer wieder gerne dasteht. Die Schlange, die uns aus dem Paradies vertrieben hat, die Schlange, die unsere Welt umschlingt, die Schlange, die unsere Welt vergiften kann. Ne? Also Schlangen, das liegt nicht nur daran, dass sie eben mit ihrem Körperbau oft Ablehnung und auch Ekel erzeugen bei vielen. Schlangenphobie gibt es ja wirklich. Ne? Mhm. Es ist eine gewisse Urangst von uns Menschen. Ne? Auf der anderen Seite ist aber auch dann wieder diese Faszination für diese Tiere da, die halt diesen Kreislauf des Lebens eben immer wieder perfekt symbolisieren mit ihrer eigenen Häutung, immer dieses Neuentstehen, die halt so viel anders sind als wir. Ne? Ja, und natürlich Drachen, ne, sind halt auch hier mit diesem Barabbas, kannst du ja sagen, Barabbas in seinem Blut, mit seiner, ist ja auch ein Zeichen für Transformation irgendwo.
Ja,
hier stimmt. Natürlich zum Bösen, aber es ist auch, er ist ja nicht nur ein Drache, ne, ein Ungeheuer, das du überwindest, er ist ja auch ein Drachengott. Also hier haben wir beides. Er ist sowohl ein Ungeheuer, das es zu überwinden gilt, als auch eine kosmologische Bedrohung eigentlich. Eine Bedrohung, von der mehr ausgeht. Das ist nicht nur einfach ein Monster, das Menschen auffrisst, sondern es ist auch etwas, was die ganze Welt vernichten kann, ne? Damit
Vor allem kann er auch Leute beeinflussen. Also
richtig,
dieses,
ne?
Der infiziert sie ja, also das ist wie auch dieses Giftmäßig, was du gerade gesagt hast, der infiziert ja dieses Dorf mit dem Bösen. Und dadurch ist er ja noch dann, naja, noch nicht ganz so stark ist, erstmal ja nur dieses eine Dorf.
Mhm.
Aber dann sozusagen dieses ganze Lostreten, dass er sozusagen sein Gift, diese Drachensaat, noch weitergeben kann als nur dort in diesem kleinen schottischen Dorf. Sondern es soll ja dann über die ganze Welt kommen.
Genau, ne? Dementsprechend, der Drache ist eigentlich die bekannteste Sagengestalt oder das Fantasy-Wesen, Fabelwesen, was man sich nur vorstellen kann, hat auch eine deutlich prägnantere Bedeutung als alles andere. Also sowas wie Einhörner kennt man vielleicht noch, aber die sind bei weitem nicht so im kollektiven Bewusstsein hängen geblieben wie Drachen. Das liegt natürlich auch daran, dass sie auch relativ ausgeschlachtet sind. So, und in der Popkultur, wir hatten ja schon gesagt, sie sehen ja aus wie große Dinos. Ja, das ist erst mit dem Aufkommen der Dinosaurier, ne, mit der Professionalisierung der Forschung, haben sich auch die Drachenbilder, die wurden auch immer größer und immer epischer. Godzilla ist ja im Grunde am Ende des Tages auch eine Art Drache, Drachendinosaurier.
Das stimmt, ja.
Ne, ist das der König der Monster, mein persönliches Lieblingsmonster auch, ne, neben dem Werwolf. Ne. aber auch in so vielen Bereichen. Also es gibt ja kaum ein großes Fantasy-Franchise, wo nicht irgendwie Drachen vorkommen. Also wir haben
große Bedrohung, ja.
Genau, ne? Wir haben ja von J.R.R. Tolkien die Herr der Ringe, ne? Smaug, der Hobbit, ne? Da hat er sich ja wirklich 1:1 auf den Beowulf-Mythos bezogen. Ne?
Stimmt,
den hat er ja auch damals neu übersetzt. Also Tolkien war ein riesiger Beowulf-Fan und hat halt auch dort direkt das in den Hobbit einfließen lassen. Wir haben Harry Potter, wir haben das Lied von Eis und Feuer, wobei man sagen kann, dass sich das Bild vom Drachen auch gewandelt hat. Also es ist deutlich positiver bei das Lied von Eis und Feuer. Also Game of Thrones ist ja der Drache, sind die Drachen ja keine bösen Wesen, sondern vielmehr eine Waffe, die die Menschen benutzen. So, ja,
genau, das ist das, was die Menschen daraus machen. Ne?
Richtig.
Sie werden als Kriegsmaschinen da
genommen.
Genau. Ja.
Und George R. Martin hat auch offen gesagt, dass der Drache für ihn das Symbol für die mittelalterliche Atombombe letztendlich ist.
Naja.
Ne? Ja, und was man auch sagen muss, ist, dass diese Fossilienfunde halt auch da das Bild von Drachen auch immer weiter verändert haben. Ne?
Klar.
Also diese epischen Wesen auch hier in Skyrim zum Beispiel sind ja die Drachen das Zentrum des Spiels. Ne? Ich weiß nicht, hast du schon mal Skyrim gespielt?
Nee, aber ich muss gerade nur dran denken, es ist ja bei wenn es jetzt mal im Anime-Bereich ist, dass ja bei Dragon Ball ist ja Shenlong eigentlich sozusagen das, was die, also in der ersten Serie, nur Dragon Ball, geht es nur darum, dass ihr die Dragon Balls sammeln, um Shenlong zu rufen.
Richtig,
um einen Wunsch zu erfüllen.
Dann, da haben wir wieder diese asiatische Konnotation, der Drachen als Glücksbringer, Drachen als Helfer, als Helferfiguren.
Weil sozusagen Gott, so wie es ja dargestellt ist, ist ja eigentlich ein außerirdischer Namekianer. Und wenn der stirbt, dann gibt es Shenlong auch nicht mehr, weil Shenlong eine Schöpfung von ihm ist.
Genau, aber da siehst du auch halt die Unterschiede in der Mentalität. Ne?
Oder Popunga. Popunga ist es dann für die Namekianer auf Namek. Das ist halt also Shenlong ein bisschen dicker. Aber auch ein bisschen grausamer und du kannst 3 Wünsche erfüllen. Aber das ist so, darum geht es ja. Bei Dragon Ball geht es ja immer darum, erstens eine außerirdische Bedrohung zu bekämpfen. Und dann, da will sich dann die Hilfe eines Wunschgottes, also in dem Fall von Shenlong, zu holen, um sozusagen Ungerechtes wieder ins Gute, Positive
genau, zu ändern. Genau, um auch wieder Ordnung zu schaffen. Es gibt die Kräfte des Chaos und der Drache ist im asiatischen Bereich ja die ordnende Kraft. Ne? Die Kraft, die dafür sorgt, dass es wieder alles in den Wege gibt, dass das
Aber Leben wieder möglich wird. Aber wird auch jedes Mal wieder versucht, verwendet, oder die Idee ist daher immer, dass dann auch immer einen Bösewicht gibt, der ja dann die Kräfte des Guten fürs Negative nutzen will. Also beispielsweise ist das ja in der ersten Dragon Ball Serie ist das ja, da möchte Prinz Pilaf ja irgendwie möchte die Weltherrschaft erlangen mit Shenlong, was er nicht schafft, weil ja dann Oolong sich eine Unterhose wünscht, weil er lauter war als Prinz Pilaf. Und in der Dragon Ball Z-Reihe ist es dann so, dass auf der einen Seite möchte Vegeta und auch unsterblich werden, beziehungsweise der mächtigste Saiyajin werden. Oder Freezer möchte ja dann auch, der möchte ja auch unsterblich werden, versucht Popunga dann dazu. Also es gibt immer wieder, dass die versuchen dann die Kräfte des Bösen die Kräfte des Guten zum Bösen zu wenden und die dann immer durch solche Fun Facts oder durch so kleine kindliche Dinge, wie dass Oolong sich eine Unterhose wünscht oder dass dann, bevor Freezer den Wunsch aussprechen möchte, der alte Namekianer stirbt und Popunga gar nicht mehr seinen Wunsch bekommen kann, weil er verschwindet. Also solche Sachen, das wird dann dadurch immer so ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Ich merke gerade, du bist deutlich mehr in der Dragon Ball Reihe drin, drin als ich. Ich weiß da wirklich, ich habe damals nur die erste Staffel gesehen, weil wann kommt denn endlich der Drache? Weil Drachen waren schon als Kind eben meine
Lieblingsfantasie. Aber wie gesagt, Shenlong wird halt sehr spät erst dann
gezeigt. Also ich war dann auch immer furchtbar enttäuscht, weil dann nie in Dragon Ball, wo ich wusste schon damals, dass Dragon Drache heißt und da kam nie ein Drache vor.
Aber das ist dann tatsächlich blöd. Auch so, dass ja in Dragon Ball GT haben sie dann die Dragon Balls zu oft verwendet, dass
ich
ja
eine
negative Energie gewollt
habe. Ich glaube, ich habe nur diese GT und tatsächlich und die erste Staffel und die ersten Folgen gesehen.
Obwohl GT nicht mehr Kanon ist, aber...
Ja, es ist... Darüber, wir sind kein Dragon Ball Podcast.
Nee, das stimmt. Aber das ist auch nur um die Drachen.
Das ist also mal ein ganz eigenes Thema für sich, ne? Aber,
ich finde aber auch, Drachen werden auch ganz oft, und das ist ja ganz schön, finde ich dann auch, in kindlichen Sachen werden Drachen gerne auch nicht mal nur als böse dargestellt.
Richtig, weil also Drachen auch einfach viel zu cool sind.
Wenn man sich vorstellt, jetzt nur wirklich ein doofes Beispiel, aber Shrek... Da ist ja der Drache, der ist ja auch weiblich und ist einfach einsam da. Und am Ende verliebt er sich in den Esel und dann kriegen die auch noch Kinder. Aber, oder wenn man sich Michael Ende anguckt, Nepomuk von Jim Knopf, Mhm. Wird immer als riesige Bedrohung dargestellt, ist aber so ein ganz kleiner, ganz lieber Drache.
Der ist nur ein Halbdrache.
Genau, nur ein Halbdrache, aber wird immer so riesen aufgebaut da, als großer Schatten, den er verwendet, um die Leute Angst vor ihm zu machen zu lassen. Oder auch Frau Malzahn, das ist ja in Jim Knopf genauso, die ist ja in der Drachenschlucht, die dann den führten Kindern dann da unterrichten muss. Mhm. Und dann am Ende
Auch wieder gut. Sie will ja das Lachen lernen, um irgendwie Superkräfte zu kriegen oder irgendwie magische Kräfte.
Nee, sie will ja der goldene, weise Drache irgendwie werden.
Aber da hast du den perfekten Übergang eigentlich. Du hast Frau Malzahn zum Beispiel in Jim Knopf, du hast die ursprungsmythologische europäische Ansatz, ne, der böse Drache. Aber dann transformiert sie sich ja in den goldenen Drachen und wird eigentlich dieses asiatische eigentlich. Stimmt. Ein Glücksbringer, Helfer.
Sie lebt ja da auch bei Prinzessin Shishi, lebt ja in
Form als Ratgeber vor allem, ne? Also derjenige, von dem man sich Weisheit erfüllt, ne?
Ja, nein, Michael Ende, das schön mit eingebaut, das ist richtig.
Mhm, das ist eigentlich auch schön, dass da dieser Mythos, dieser Wandel, wie man auch eben verschiedene Dinge auch anders sehen kann.
Ne? Ist nicht bei die unendliche Geschichte, kommt da nicht auch ein Drache vor?
Fahur oder Fuhur.
Ja, Fuhur, ja, ne? Das ist auch gut eigentlich.
Der sagt ja, ich bin ein Glücksdrache.
Ja.
Ne? Du kannst ja alles schaffen, wenn du einen Glücksdrachen hast. Ja, war so niedlich, Fuhur. Das Einzige, was mich gestört hat, war halt die Fratze. Das fand ich halt so, das war das Einzige, was ich an die unendliche Geschichte als Kind blöd fand. Dass also Fuhur aussah wie ein Hund.
Mein Lieblingsdrache war Mushu.
Ja.
Mushu aus Ulan. Auch Otto Walkes gesprochen.
Hier, erwecke den großen Stein in den Drachen.
Das war die beste Szene.
Ja, ja.
Komm schon, mit wach.
Ja, super, Mushu war auch. Aber auch hier wieder, der Helfer, ne? Und das ist ja auch der direkte chinesische Bezug, ne?
Ja, richtig.
Als Schutzgeist der Familie soll er ja da zeigen, ich bin hier der Beschützer der Familie, ich bin Tauge für meinen Job.
Eigentlich will er ja erst den Beschützerstatus wieder zurückbekommen, weil er ja so viel Scheiße gebaut hat. Er wird ja von den Urahnen dafür verdonnert.
Genau, ne? Richtig, ne?
Aber ich muss natürlich sagen, das Thema Drachen in John Sinclair, um das nochmal zu kommen, ist ja hier in den Drachensaat das erste Mal und es kommt nur noch einmal, wenn es um die Kreuz-Trilogie gehört, mit dem Drachen Mushushu, also dem Drachen des Götzen Baals.
Da haben wir wieder so einen kosmologischen
Drachen. Genau, aber sonst kommen Drachen in John Sinclair-Universum nicht vor. Also das ist eigentlich einmal hier nur als Barabbas und dann nochmal als Mushushu.
Eigentlich sehr schade, weil ja der Drache eigentlich gerade in der mittelalterlichen Tradition ja das Sinnbild für die Hölle schlechthin ist.
Ja.
Aber da sind dann halt andere Monster dominant. Du merkst halt dann wieder, dass halt der Fokus bei John Sinclair ja auf die klassischen Monster dann immer wieder auch gelegt wird. Also auf Ghule, auf Zombies, auf Werwölfe, auf Vampire. Das sind ja auch Jason Darks. Gerade Vampire sind ja seine Lieblinge.
Ja.
Auf diese. Und man darf auch nicht vergessen, dass ja auch John Sinclair nun mal auch nicht kein Conan der Barbar oder kein Fantasy-Held an sich ist. Also jetzt nicht so mit Schwert und Lanze gegen die bösen Monster.
Ist richtig.
Obwohl er als Sohn des Lichts eigentlich genau die Rolle einnimmt, die schon eigentlich. Es ist das archetypische Bild eigentlich schlechthin. Der Drachentöter ist halt fast alle großen Heldenfiguren unserer westlich-abendländischen Mythologie sind irgendwo Drachentöter. Herakles ist ein Drachentöter, Thor ist ein Drachentöter, indem man gegen die Midgard-Schlange ist seine Erzfeinde, ne? Der Himmelsgott, auch hier eben Indra, ne? in der indogermanischen Bereich, im indischen Bereich, kämpft gegen die große Himmelsschlange oder gegen die große Erdschlange, die es zu bezwingen gilt. Ne? Auch eben Siegfried, der Drachentöter, Beowulf, der Drache, ist auch eben Drachentöter. Perseus erschlägt, wie gesagt, hier Medusa, die ein Schlangenmonster ist.
Ne? Das stimmt.
Ne? Zeus, sein Erzfeind Typhon, ne? Das ist ja der Riesendrache, ist das Urmonster, die Kräfte des Chaos. Ne?
Ja.
Das ist halt, also genau das ist John Sinclairs Aufgabe als Lichtgestalt schlechthin, eben die Kräfte des Bösen, die Kräfte des Chaos einzuschränken, um halt Ordnung zu schaffen, um Leben zu erschaffen.
Aber ich finde mal,
Leben möglich zu machen.
Also ich finde mal, aus der letzten Folge waren es ja mit den Rittern, die sind ja auch, das kommen bis zur Kreuzritter Arc, sagen wir mal so, kommen ja auch Ritter auch nicht mehr drin vor. Also das erste Mal kommen sie halt wirklich nur, wenn es um die Kreuzritter gehen. Und da ist es dann immer so eine Mischung aus, gibt's gute Ritter und es gibt böse Ritter. Hier gibt es ja nur die bösen Ritter. Und das hat Jason Dark nachher nochmal aufgegriffen mit den Kreuzrittern.
Da müssten wir nochmal kurz drauf eingehen. Haben wir fast vergessen jetzt, weil wir uns so sehr auf die Drachen fokussiert haben. Der Rufus der Schlechter, der gefürchtete Raubritter, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. ja, hier haben wir auch eben so ein bisschen auch noch Hinweise auf das Rittertum in Europa, weil das ja, man hatte ja dieses Ideal von der Sitte, von der Minne, ne? Die europäische Minne hat ja den Ritter eine Art Ehrenkodex vorgegeben, so ähnlich wie das auch mit dem Bushido in Japan war, ne? Dieser Geist, du sollst eigentlich höflich sein, du sollst sittsam sein, du sollst bescheiden sein, du sollst nicht unnötig aggressiv sein, du sollst keine Kämpfe unnötig anfangen. Die Realität sah natürlich ein bisschen anders aus. Wenn man so einen Ehrenkodex vorgibt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass es in der Realität dann auch anscheinend Probleme gab. Und das ist halt das besagte Raubrittertum eben nicht, dass einfach diese Ritter, diese Adligen halt teilweise ja auch wie Räuber gelebt haben. Also das ist gar nicht immer so zu romantisieren. Die waren auf Beute auf, die waren auf Ruhm aus. Ne? Und dementsprechend haben sie auch dann halt auch ihren Stand und auch ihre Waffen nicht immer für die gute Sache, sagen wir es mal so, oder für die kleinen Leute, die haben halt auch Dörfer verbrannt, die haben Zivilisten terrorisiert, die haben geplündert, die haben gebrandschaft, die haben vergewaltigt. Und das gab es halt immer wieder mal. Ne?
Ja, das stimmt. Aber das finde ich halt doch mal interessant, dass man auch mal so Folgen hat, wie das hatten wir ja mit dem Geisterschiff aus Folge 2, dass solche Sachen halt dann auch nicht übermäßig verwendet werden. Also manchmal hat man doch das Gefühl, das ist jetzt schon wieder der dritte Vampir, das ist schon wieder der vierte Ghoul. Also das manchmal dann doch schon mal, das wiederholt sich dann immer wieder. Zwar in der große Story, super da drumherum, aber solche Sachen so mal so Lichtblicke, wie hier jetzt ja eigentlich auch eher was Geschichtliches, geschichtlich-mythologisches mit den Rittern, dann nicht so oft aufgebauscht wird.
Nee, das stimmt, aber das, ich denke mal, damit wollte man halt auch Abnutzung verhindern, weil du darfst nicht vergessen, John Sinclair jede Woche ein neuer Roman zwischen 60 und 50, 60, manchmal sogar noch mehr Seiten. Ne? Dazu gibt es immer noch wieder Sonderbände, ne? Natürlich kannst du da nicht immer die gleichen Wesen bringen, du brauchst auch mal ein bisschen diese Abwechslung.
Ne? Aber das ist immer das Gute und das muss man auch mal der ganzen Serie hinhalten, dass auch bestehende Charaktere immer mal wieder was Neues bekommen. Wir sind jetzt hier an Myxins Wandel und den gibt es ja in der Kanon-Reihe immer noch und der hat ja erst durch das Zusammenkommen mit einer anderen Persönlichkeit erstes wirklich den Schritt überhaupt hingekriegt, zum Guten und immer als Hilfestellung ist aber noch nicht fertig. Ne? Du merkst nee, das genau, gut. Es dauert immer noch und das ist immer schön, dass man über diesen einzelnen Charakteren auch immer noch wieder einen Wandel hat, beziehungsweise immer noch was sich neu, also dass sie sich durch die Autoren der John Sinclair-Reihe sich immer wieder den einzelnen Personen noch was Neues dazugeben und die Sache immer noch weiterspielen. Die werden immer komplexer, die Charaktere. Die bleiben also nicht stur auf ihrem Ding.
Genau, und sie behalten damit auch ihre Glaubwürdigkeit. Also dass jetzt Mixini sagt, jetzt bin ich einer von den Guten und das finde ich super.
Naja, und wir haben immer einfach den Zweifel, den er hat. Er hat gesagt, er hat jahrelang, jahrhundertelang war er auf der Seite des Bösen, hat immer nur seinen Vorteil daraus gesehen. Genau. Und
hat sich auch nur darüber definiert halt.
Ne? Ja, genau. Und den war da wirklich, da gibt er, also den ersten Roman, da ist er wirklich, der ist grausam sondergleichen. Alles, was für seine Zwecke dient, das macht er dann gerne. Und das ist halt alle Dämonen machen würden. Genau. Und das erwandelt sich jetzt ja. Er merkt jetzt, scheiße, er ist jetzt seine Kräfte beraubt, das, was ihn jahrhunderttausende lang ausgemacht hat, hat ihm dann noch ein höheres Wesen, hat ihm das, also ein stärkeres Wesen, hat ihm diese Kräfte genommen. Und er muss jetzt gucken, wie er irgendwie überlebt und sagt doch von wegen, er bereut es eigentlich auf der einen Seite, dass er sich auf sie eingelassen hat, aber jetzt ist nun mal der Status quo, er braucht jemanden, den er sich stützt. Und das wandelt sich jetzt ja erst in den nächsten Folgen so, dass er wirklich auch das wertschätzt, dass er ja von den vom Sinclair-Team so aufgenommen wird eigentlich, obwohl sie eigentlich von Anfang an alle gegen ihn wären. Diese Diskussion zwischen ihm und Bill oder zwischen selbst, wo Sheila ihn ja auch schon angegangen ist, weil er einfach diese menschliche Emotion nicht versteht. Das ist kann ja erst sich, das und das ändert sich ja dann zwischendurch, wo er nochmal für einen anderen Plan verfolgt, wo er dann sich plötzlich wieder von jetzt auf gleich anders umdreht, wo die Leute das nicht verstehen. Also das Sinclair-Team erst überhaupt nicht weiß, was das soll, warum er sich so begibt. Und erst als er das am Ende erklärt, können sie ihm das dann wieder verzeihen. Aber nur, weil er halt diesen Wandel durchgemacht hat.
Richtig.
Und das ist halt, das finde ich so schön. Und ich mag auch Folgen, um jetzt nochmal zu der zu kommen, wo Maxine drin vorkommt, gerade in den Anfang, finde ich halt, da siehst du, jede Folge, wo er drin vorkommt, ändert sich irgendetwas an ihm. An der Beziehung zwischen John und ihm, zwischen ihm und dem Tinkle-Team, oder auch von sich selber, so in dem Fall, dass er merkt, was er doch eigentlich für ein guter Kerl ist eigentlich.
Oder was er für ein guter Kerl sein kann. Er ist halt kein Kerl, er ist halt ein Dämon.
Ja, ist richtig, ja.
Aber
Naja, aber eigentlich ja eigentlich so, so, dass es in der Tony Ballard-Serie sozusagen ein Ex-Dämon sozusagen eigentlich ist. Er ist ja dann eigentlich nur noch ein Magier. Er ist ja dann kein Dämon mehr, wird dann nur noch als Magier dargestellt.
Genau, der kleine Magier.
Der kleine grüne Magier. Die grüne Farbe kriegt er übrigens wieder, keine Sorge.
Spoiler!
Ja, wie fandst du denn die Folge?
Ja, also, wie gesagt, Drachen bin ich immer dabei. Das erweckt immer mein Interesse. Ich glaube auch, die Drachensaat war auch eine der ersten Folgen, die ich mir jemals angehört habe. Also ich glaube damals noch Tonstudio Braun-Variante, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe, weil das damals ja ein Zweiteiler, naja, Zweiteiler war. Aber ja, immer wenn ich Drachen sind, bin ich dabei. Fantasy ist halt auch immer noch meine große Leidenschaft. Und ja, die Folge überzeugte mich, weil ich halt auch diese netten Anspielungen finde. Ich finde auch, diese Drachenbedrohung ist halt auch schön aufgebaut. Barabbas liefert ab, ja, und es bleibt halt spannend. Natürlich gewinnen unsere Helden am Ende mit den bekannten Tricks. John, ja, ne, sie legen mal wieder die Bösen rein. Zuko haut sich immer wieder aus der Gefangenheit. Ja. Egal, wie hart er vorher verkloppt wurde. Shao befreit sich auch jedes Mal, wenn sie in den Würgegriff ist, kommt sie wieder raus mit ihren Karatefähigkeiten. Und aber eben Myxins Weiterentwicklung als interessante Figur, die halt auch diesen Status Quo aufbricht. Super. Also ja, hier, das kriegt von mir 5 von 5 Bottigen mit Drachenblut drin.
Ja, ja, das ist interessant. Das wird, das ist wirklich immer jedes Mal interessant.
Ja, nicht jede Folge bietet ja die Vorlage dafür. Muss ich mir ja sonst was aus den Zwingern sagen.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören wieder einmal.
Immer wieder gerne.
Und genau, liked uns auch gerne bei Instagram. Da findet ihr uns, wie gesagt, auch. Und ja, uns macht es nach wie vor immer wieder Spaß. Und wir mal sehen können, wie viele euch das doch anhören zwischendurch. Das macht es, das bestätigt uns nur, das noch weiterzumachen, weil wir uns mit der ganzen Thematik dann einfach auch noch mal mehr auseinandersetzen, weil uns das interessiert.
Und euch doch hoffentlich auch.
Genau, deswegen. Und
sonst weiß ich ja nicht, was ihr zu tun habt. Ihr könnt das auch gerne zum Einschlafen werden, wenn das Jasper oder wie.
So, genau. Und ja, wie ihr das kennt, gehen wir nicht ohne Björns berühmten Spruch.
Ja, warte, stopp, einen Moment. Ja, haltet euch von dunklen Drachenmäulern fern. Das ist heiß. Ja, lasst euch nicht beißen.
Genau. Und Bottiche mit Blut, lasst es.
Ja, vielleicht ruft da die Polizei, wenn er sowas rumstecken
sieht. Ja, und Drachen, die gibt es.
Was machen Drachen?
Was machen Drachen? Was machen Dinge? Okay, also bis zum nächsten Mal.